Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Barry Hawkins hat die Welsh Open in Llandudno gewonnen und ein relativ einseitiges Finale gegen Jack Lisowski für sich entscheiden können. Es war ein bisschen ein antiklimaktischer Abschluss einer ansonsten tollen Turnierwoche, die wir gestern gesehen haben. Und über dieses Finale, auch über die Ergebnisse aus der Q-Tour, werden wir hier sprechen am Montagmorgen bei Total Clearance. Und dazu begrüße ich auch heute wieder Kati Hartinger. Hallo Kati!
Guten Morgen, Christian. Ich ziehe meinen Hut vor Barry Hawkins und das tue nicht nur ich, das tut auch die Snooker-WM. Ja, ich habe in letzter Zeit mir schon ein paar Mal gedacht, das wäre doch jetzt eigentlich die Saisonphase, wo wir offiziell uns Richtung WM bewegen und wo Barry Hawkins wieder in Form kommt. Und er kam aber nicht in Form. Ich denke immer noch an die Players' Championship und dieses Match gegen Mark Williams. Und dann dachte ich mir, okay, dieses Jahr, die WM kommt und Barry Hawkins ist nicht in Form. Nein, nicht ich entscheide, wann die WM-Vorbereitungsphase beginnt, Christian. Ja? Niemand entscheidet das außer Barry Hawkins. Ja, wir müssen das andersrum denken. Wenn Barry Hawkins in Form kommt, dann beginnt die WM-Vorbereitungsphase. Dann beginnt die heiße Phase hin zum Crucible. Weil da muss man sich einfach nachrichten, wie nach den Jahreszeiten und so weiter. Ne? Der Mann bestimmt das und das heißt, gute Nachrichten heute, die WM-Vorbereitungsphase beginnt jetzt offiziell, denn Barry Hawkins ist in Form und er hat sogar endlich mal wieder ein Turnier gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.
Und er wird auch, ich schätze mal, so ungefähr eine Minute nach dem Ende des Finals eine SMS von Ding Junhui bekommen haben mit einem dicken Dankeschön, denn auch dieser Nebenkriegsschauplatz für die Weltmeisterschaft ist erstmal weiterhin gesichert. Ding Junhui bleibt auf der 16. Jetzt sind es nur noch. Ja, es tut mir leid. Jetzt sind es nur noch zwei Turniere, die er abwarten muss. Je nachdem, wie es bei den World Open läuft, eventuell sogar nur noch ein Turnier. Denn die Tour Championship könnte da gar keine Rolle mehr spielen, je nachdem, ob Jack Lisowski es da zum Beispiel noch ins Feld schafft oder nicht. Er hat es gestern nicht geschafft und er hat es deutlich nicht geschafft. Denn sind wir mal ehrlich, dieses Finale hatte ich jetzt ehrlicherweise nicht erwartet. Die ganze Woche über war Jack Lisowski unfassbar gut in Form, hat sich auch von Rückständen und Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat fantastische Breaks gespielt, vielleicht eine der besten Clearances, die wir diese Saison überhaupt gesehen haben, und hat gestern dann relativ schnell den Faden verloren, beziehungsweise ihn eigentlich gar nicht erst so richtig gefunden. Und das lag zum einen an unfassbar guter Chancenauswertung von Barry Hawkins und zum anderen, dass ein Highbreak von 48 in einer kompletten Session in einem Finale einfach nicht ausreicht.
Ja, das ist so eine Erfahrung, die haben jetzt auch andere schon machen müssen, dass wenn die Breaks dann nicht kommen, es doch schwierig wird. Da denke ich auch an andere profilierte Spieler. Barry Hawkins hat das fantastisch gemacht und Jack Lisowski war gleichzeitig einfach, hat er selbst gesagt im Interview danach, ne, der hatte ein Hangover, hat er noch nachgeschoben, nicht weil er getrunken hatte, sondern weil einfach dieses Halbfinale gegen John Higgins so wahnsinnig intensiv war und das kann man sich ja vorstellen. Und so ein bisschen hatte es ja Wieser auch erwischt mit dem kurzen Abstand zwischen Viertelfinale und Halbfinale und dem beinharten Viertelfinale. Und dementsprechend, ja, war das jetzt vielleicht gar nicht so überraschend, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr menschlich eigentlich, dass da bei ihm nichts ging. Man muss noch dazu bedenken, dass ja er nicht nur dieses krasse Halbfinale gegen John Higgins gewonnen hat, sondern damit ja auch diesen fetten Bonus. Und dann war jetzt nicht im Sinne von, wie gesagt, irgendwie er ist jetzt an einen trinken gegangen, aber im Sinne von Emotionen war einfach da die Party schon da mit dem Bonus und mit allem drum und dran. Ja, und dann konnte er nicht schlafen, ne? Und dann ging halt wenig und er traf auf einen Barry Hawkins, der, ich meine, die ersten vier Frames, klar, einer ging an Jack Lisowski, aber ansonsten, der hat jeweils aus der ersten Chance eine 105 gemacht, eine 67 gemacht und eine 102 gemacht. Das war schon cool und Jack Lisowski hat da schon auch Sachen versucht, gerade auch im dritten Frame, aber Barry Hawkins war da in John Higgins Manier unterwegs, ne? Das war fast wie ein Déjà-vu für den Jack Lisowski.
Ja, das war, hatte ich dann auch relativ schnell irgendwie im Gefühl, das Entscheidende letztlich auch, weil Jack Lisowski hat sehr selten eine zweite oder eine dritte Chance bekommen in einem Frame. Und Barry Hawkins war da einfach unfassbar messerscharf, immer wieder rein in die entscheidenden Momente. Und so wurde der Rückstand dann nicht nur relativ schnell ziemlich hoch, sondern es war dann auch relativ schnell klar, das könnte ein sehr kurzer Abend werden. 7:1 führte Barry Hawkins, bevor es in den Abend ging. Und dann kam noch mal kurz sowas wie eine kleine Comeback-Hoffnung auf. Jack Lisowski startete in den Abend ja direkt mit 2 Centuries, gewann dann auch einen umkämpften 11. Frame, wo ich schon dachte, oh Gott, machen die jetzt hier wirklich nach knapp einer halben Stunde noch einen Re-Rack? Also die haben ja nach gefühlt 20, 25 Minuten waren ja kaum noch Rote auf dem Tisch. Es stand aber erst 12:13 oder so. Und es wurde über einen Re-Rack nachgedacht. Da dachte ich so, bitte, bitte nicht. Lisowski hat sich den dann geholt, aber letztendlich war klar, der Rückstand ist einfach zu groß.
Genau. Das war's, weil Barry Hawkins sich das dann hat nicht mehr nehmen lassen, hat dann noch die 68 ausgepackt im 12. Frame und dann ging es schon nochmal, es ging schon nochmal hin und her und das muss man dem Jack Lisowski auch hoch anrechnen, dass es noch so lang ging am Abend, dass wir noch ein Interval erlebt haben, wo man ja auch schön ihn am Trainingstisch gesehen hat und dann kam Chris Henry und dann kam auch die Familie und alle waren dann da und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, man hatte ja keinen Ton oder so, dass sie sich so ein bisschen gemeinsam von diesem Finale jetzt verabschiedet haben und irgendwie die Woche schon mal haben Revue passieren lassen. Also das ist wirklich
Kathi, man kann so ein Match ja in der ersten Session noch nicht gewinnen, ne?
Genau, ganz genau. Und man kann vor allem hier aus der Distanz wunderbar küchenpsychologisch irgendwie was sich dazu denken, wenn da 5 Leute um einen Tisch versammelt stehen, weil man ja sonst im Interval nichts zu tun hat, ja? Genau. Nein, wir wissen es nicht, was die da gemacht haben. Ich fand das außergewöhnlich, dass da wirklich so eine ganze Menschentraube da stand, bei dem Spielstand und der Brisanz des Ganzen. Aber es hat ihm sichtlich, würde ich zumindest sagen, gut getan, auch wenn das Match danach, wie gesagt, nicht mehr wahnsinnig lange ging. Und hat das jetzt spektakulär geendet? Nein, aber dass Barry Hawkins mal wieder einen Titel geholt hat, ist an sich schon spektakulär genug. Aber wenn wir über seine Chancenauswertung reden, gerade in der ersten Session, dann ist es schon so, dass das einfach aussah. Und wir wissen auch, dass er das kann und dass er das oft so macht. Na, Barry Hawkins ist ja jemand, der, wie Noah schon sagen würde, unterm Radar da mit irgendwie 4 hohen Breaks, mit 4-1 gegen irgendjemanden gewinnt in einem Best-of-7 Anfang der Woche. Aber in den Finals halt nicht. Ja, also in dem Finale, ich glaube, das kann man jetzt wirklich sagen, nach all den Jahren fällt es Barry Hawkins nicht leicht, sowas auf den Tisch zu bringen. Und das hat er gestern geschafft und das verlangt natürlich höchsten Respekt und führt auch dazu, dass sich, glaube ich, alle in der Snooker-Community auch einfach für ihn gefreut haben, dass er das Finale jetzt mal wieder gewonnen hat, ne? Dass er sich mal wieder einen Titel geholt hat. Das war jetzt ja auch überfällig nach, ja. Ich meine, 2023 war der letzte Titel.
Ja, Shoutout an Noah auch noch, der hat gestern ja auch noch einen rausgehauen, als er geschrieben hat, ja, Barry Hawkins könnte das 9-1 gewinnen und würde trotzdem beim nächsten Turnier wieder unterm Radar laufen. Und genauso ist es halt auch irgendwie, ne? Also genau so läuft die Karriere von Barry Hawkins. Ich meine, der ist jetzt mit 5 Ranglisten-Turniersiegen durchaus einer der besten Snookerspieler, die es je gab, also in den Top, was dürfte er denn jetzt so sein, Top 15, Top 20, was das angeht, ist er da auf jeden Fall, wenn nicht höher. Aber es liegen halt auch immer Jahre zwischen seinen Turniersiegen. Ne? 2012 angefangen, 14, 17, 23, 26. Das sind die Jahre, die dazwischen liegen. Also man kann jetzt eigentlich wieder sagen, okay, Barry Hawkins hat jetzt einen rausgehauen. Wir sehen ihn dann in 3 Jahren wieder.
Ja, aber ich meine, wir sehen ihn vor allem auch im Crucible, denke ich wieder. Also da wird er wieder abliefern, glaube ich. Und das ist ja auch schön. Und jetzt hat er mal wieder seinen Moment gehabt. Aber ja, das ist, finde ich, schon eine wichtige Beobachtung. Ne? Neben der Randnotiz, dass Barry Hawkins normalerweise Turniere gewinnt, die danach nie wieder ausgetragen werden, was meine Reise nach Transit nur nächstes Jahr ein bisschen in Zweifel zieht. Aber Grüße gehen raus an Molly, ne, von Snooker Pro, die Statistik mal wieder ausgegraben hatte gestern. Ich glaube, Barry Hawkins, den werden wir jetzt nicht zum Favoriten für die Tour Championship machen, sagen wir es so, ne? Das ist und bleibt schwierig mit ihm irgendwie. Und Was ich, glaube ich, auf der leichteren Ebene noch sagen wollte, ist, es war auch wirklich ein sehr schönes Interview mit ihm nach dem Match. Ne? Wir haben jetzt über Jack Lesowskis Interview schon ein paar Mal geredet, ja, weil der einfach immer gute Sachen sagt, aber Barry Hawkins auch. Ne? Diese, man hat schon gemerkt, was da alles in ihm drin war. Ne? Diese Mischung aus, Mensch, ich freue mich mal wieder, und auch dieses Lustige, wie er erzählt hat, also jetzt konnte man ja drüber lachen, ne? Dass er fast nicht angetreten wäre wegen Rückenproblemen und hier die Kollegen Neil Robertson und Mark Selby ihn überredet haben, doch anzutreten. Und wie er dann, meinte er wohl von Mark eine Nachricht bekommen hat, so er möchte jetzt gern 10% bitte abhaben vom Preisgeld, was so eine, also das ist eine typische Mark Selby-Nachricht, die man so bekommt, also das ist hundertprozentig der Humor von ihm. Und dann wechselt er aber sehr schnell in dieses sehr Emotionale, und er hat ja auch den Sieg gewidmet Leuten, die verstorben waren, Leuten, seinem Vater auch, der wohl gesundheitliche Probleme hat. Und da hat man doch wieder gemerkt, ne, wie viel es bedeutet. Und ich glaube, das ist was, was man bei Barry Hawkins vielleicht manchmal so ein bisschen vergisst, wenn er am Tisch steht. Wie viel es wirklich bedeutet, was er da tut. Genau. Und das war schön, das gestern Abend mal wieder aufleben zu sehen.
Ja, man tut ihm ja auch Unrecht. Also der hat sehr viel erreicht in seiner Karriere und das auch absolut verdient. Und vor allem ist er einfach ja auch einer der sympathischsten Jungs auf der Tour. Einer der sympathischsten Leute, die man kennenlernen kann. Er hat jetzt seinen 5. Ranglistentitel. Jack Lesowski hat den nicht. Und ich glaube... Okay. Nein, so meine ich das gar nicht. Es war eine fantastische Turnierwoche für Jack Lesowski. Der hat den Home Nations Bonus geholt, hat jetzt, glaube ich, bestätigt, dass das wohl doch keine Eintagsfliege war, sein Turniersieg, auch wenn jetzt kein zweiter bei rumgesprungen ist. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch. Aber man muss es jetzt schon mit einem kleinen Haken versehen, ne? Weil es war eine große Chance, in die Top 16 zurückzukehren, damit bei der WM gesetzt zu sein, sich in die Tour Championship reinzuspielen. Also jetzt ist er dann schon trotz der erfolgreichen Saison bei den World Open nochmal unter einem besonderen Druck.
Wow, Christian, ne? du möchtest gerne dem jungen Mann einfach ein bisschen Druck machen. Ne?
Es funktioniert ja anscheinend besser, als wenn wir ihn loben. Gestern ist die erste Sendung seit 1000 Sendungen Total Clearance, dass wir Jack Lesowski loben. Und was macht der? Geht mit einem 1-7 da raus nach der ersten Session. Also, ja, der braucht Motivation von uns.
Wir sind halt eine Sendung, die zusammenfasst, was am Tag vorher passiert ist, Christian. Ich noch mal kurz dran erinnern darf. Ich meine, der Jack Lesowski, ich stimme dir voll zu, das wäre jetzt eine sehr gute Chance gewesen, noch dazu in einem Finale gegen Barry Hawkins, wo man per se schon mal eigentlich eine gute Chance hat, da jetzt direkt komplett zu zeigen, okay, ich habe jetzt noch den zweiten Titel auch geholt, ja, ich bin jetzt noch mal so 100 Kilometer weiter entfernt von dieser alten Statistik, dass der Jack Lesowski keine Titel gewinnt. Ich glaube auch, das wäre richtig gut gewesen. Aber ich glaube trotzdem, dass das Positive weit überwiegt, weil er seinen Moment hatte mit dem Bonus, weil er, also nicht wegen des Geldes, sondern einfach, weil es auch zeigt, wie unfassbar gut er diese Home Nations Serie diese Saison gespielt hat. Und da war einfach nicht mehr drin in dem Finale. Das glaube ich ihm sofort, weil er abends ja auch wieder gezeigt hat, was er eigentlich die Woche über gezeigt hat. Das war halt eine schlechte Session, die er hatte, und die war ganz schlecht. Und die war halt irgendwie auch menschlich. Und dafür mögen wir den Jack Lesowski ja auch. Dafür, dass der dass der einfach rangeht und der will Snooker spielen. Und manchmal klappt's, so manchmal klappt's nicht. Und manchmal gibt man ihm Ratschläge und er hört nicht drauf. Also das macht ihn halt auch irgendwie aus. Und also ich meine, nach dem Match gegen John Higgins da eine grottige Session abzuliefern, das verstehe ich. Er ist halt auf jemanden getroffen, der die erste Chance genutzt hat, eigentlich die komplette erste Session über. Und so ist es dann so ausgegangen, wie es ausgegangen ist. Aber ich glaube, insgesamt war das doch ein fantastisches Turnier für beide Finalisten und für uns Fans sowieso. Bis auf die Leute mit den Handys. Christian, ist dir das aufgefallen, oder? Gestern, also im Finale, wir hatten ein bisschen mehr Ruhe eigentlich von Handys jetzt in letzter Zeit. Aber gestern haben sie es noch mal ganz rausgeholt, die Waliser. Ja, noch dazu in ihrem Feiertag, ihrem großen. Herzlichen Glückwunsch übrigens dazu. Aber Also das war ja schon ein bisschen, der Ben Williams, der hatte ja gar keine Lust darauf, der war richtig sauer. Ja, also das hätte jetzt nicht sein müssen, aber ansonsten, wirklich fantastisches Publikum die ganze Woche. Und dieses Rumgewinke hinter Barry Hawkins, hast du das gesehen?
Naja.
Oh, dieser eine Typ. Also irgendwie das walisische Publikum hat jetzt, finde ich, gestern schon viel dafür getan, durch einzelne Personen diesen sehr guten Eindruck, der sich die Woche über von Tag 1 an aufgebaut hatte, wieder so ein bisschen zunichte zu machen. Ne? Also das war schon, also das Fremdschämen angesagt hier mit dem Telefon und 200 Dezibel und diesem Typ, der hinter Barry Hawkins steht und da fünfmal blöd in die Kamera winkt. Ich meine, was denkst du dir denn, wenn der das jetzt wieder sieht? Was glaubst du, denkt er sich? Denkt er sich, das habe ich aber cool gemacht, guck mal, da wink ich? Oder denkt er sich, was für ein Vollidiot bin ich bitte? Ich hoffe, letzteres.
Reden wir über Barry Hawkins, oder beziehungsweise, wir haben ja sehr viel jetzt auch über ihn geredet schon und das absolut zu Recht, er hat seinen 5. Titel geholt und er ist auch die ganze Saison mal wieder unterm Radar gelaufen, wenn man so will. Er hat sich jetzt ins Tour-Championship-Lineup gespielt. Das heißt, er ist die Nummer 8 der Saison, ne? Und das, obwohl er jetzt ja im Prinzip seinen ersten Titel geholt hat. Also ist schon überragend, finde ich wirklich super Sache. Jack Lisowski hat ein bisschen was zu tun bei den World Open, muss dort sich noch ins Tour Championship Line-up spielen, wenn er dann möchte. Und apropos World Open, das ist das nächste Turnier auf der Main Tour. Und damit, Kati, ich habe jetzt extra nochmal nachgeguckt. Es ist irre. Aber wir haben jetzt, Anfang März, die längste Pause zwischen zwei Matches auf der Main Tour seit Saisonbeginn. Nämlich 14 Tage. Und das ist inklusive der Weihnachtspause. Selbst da waren es weniger Tage zwischen dem letzten Match im Dezember und dem ersten im Januar.
Dafür lieben wir dich, Christian, dass du solche Statistiken auspackst. Aber wir haben Pause, Christian?
Ja, zwei Wochen, was soll ich machen?
Das ist ja toll. Nein, wir können die EM schauen, ja? Das ist das, was wir jetzt machen. Das fügt sich nämlich wunderbar ein. Und die Q-Tour Global Playoffs. Und dann geht's mit den World Open los. Gut, das überschneidet sich so minimal. Aber das ist doch herrlich. Wir wechseln jetzt nach Spanien. Aber apropos diese Region. Was hätte man jetzt wunderbar machen können in der Zeit? Gibraltar zum Beispiel. Das hätte doch auch keinem wehgetan.
China Open.
Gibraltar, Christian. Wir hätten jetzt auch China nach Spanien Open. Und nach Gibraltar fahren können. Und es hätte einem doch jetzt irgendwas einfallen können, wo 128 Leute starten und man so ein kleines Turnier macht an einem Wochenende, mal so PTC-Style-mäßig. Es muss ja nicht eine ganze Woche sein. Das ist schon interessant.
Achso,
okay. Dann, ja, also wir genießen jetzt genieße ich noch mehr die Pause, die uns jetzt bevorsteht, Christian, nach dieser Sendung. Nee.
Jetzt hast du den Übergang gemacht zu Spanien, das heißt, wir reden jetzt auch noch kurz über Q-Tour, denn das Q-Tour 7-Event ist ja jetzt ein bisschen nicht mehr ganz so interessant geendet, weil zum einen stand bereits nach dem Achtelfinale, also schon vor dem Viertelfinale fest, dass Jamie Clark, wunderbare Logik übrigens, nach dem Achtelfinale vor dem Viertelfinale, dass Jamie Clark die Tourkarte kriegt. Der war dementsprechend auch nicht mehr ganz so motiviert, hatte ich das Gefühl, im Viertelfinale. Und dann gewinnen die Halbfinals beide auch noch die Leute, die schon 100% für die Global Playoffs qualifiziert sind. Das heißt, wer das Finale gestern da gewonnen hat, es war Ashley Hugel, war am Ende dann leider vollkommen egal.
Das war Ashley Hugels erster Sieg bei der Q-Tour und das hat mich riesig für ihn gefreut. Und er hat auch fantastisch gespielt, muss ich sagen. Genau, es war ein tolles 4:2 gegen Alfie Davis. Und mich hat das interessiert, Christian. Aber es stimmt natürlich, okay. Das war sehr antiklimaktisch, das Ganze. Das stimmt schon. Ich möchte auch nochmal kurz darauf hinweisen, um nochmal den Bogen zu schlagen zu den Top-Amateur-Events, die wir in Deutschland haben, dass Jamie Clark in diesem legendären Achtelfinale vor dem Viertelfinale, habe ich mir sagen lassen, gewonnen hat mit 4-0 gegen Cyprian Sokolowski, ne, der ja letztes Wochenende noch in Rüsselsheim gespielt hat, ja, wo ich gesagt habe, den kennt man ja. Also daher kannte man ihn wieder, dass er im Achtelfinale bei der Q-Tour war. Also es ist schon wirklich ein besonderes Merkmal von unseren Amateurturnieren, dass da Leute mit Profi-Ambitionen, Leute auf der Q-Tour, Leute, die Profis waren und so weiter, anreisen für diese Turniere. Und daraus sollten wir eigentlich mehr machen, finde ich. Und vielleicht noch so ein bisschen mehr Publikum auch mitdenken bei den Sachen. Aber ich bin da immer in Gesprächen schon mit Leuten und ich freue mich auf die Projekte, die jetzt ja auch kommen mit Oberhausen und die schon da sind mit Wunstorf und die auch wirklich gute Möglichkeiten auch zum Zugucken bieten. Und ich hoffe, dass wir das noch ein bisschen besser vermarktet kriegen irgendwie mit diesen, ja, mit diesen Events. Wenn da schon so Leute da sind, die man eine Woche später im Achtelfinale von der Q-Tour wieder sieht. Auch wenn das jetzt nicht das beste Achtelfinale war, was der Cyber niemals gespielt hat. Ne? Aber ja, also du weißt, was ich meine. Ne? Da ja, geht was. Da geht was in Amateur-Snooker Deutschland. Auch bei der EM.
Also noch kurz als Roundup der Q-Tour. Die Tourkarte nach den 7 Events in Europa geht an Jamie Clark. Hamad Mia ist die Nummer 2 im Ranking, aber der kriegt die Tourkarte ja über die WSF-WM. Das heißt, er ist nicht bei den Playoffs dabei. Die 16 Spieler bei den Playoffs sind 14 Engländer, ein Australier und ein Waliser, Alfie Davis, Ryan Thomason, die beiden und ansonsten Alfie Burden, Alex Millington, Barry Pinches, Luke Pinches, Mark Joyce, Patrick Whelan, George Pragnell, freut mich sehr, Simon Blackwell, Ashley Carty, Ashley Hugel, Stuart Carrington, Craig Stedman, Oliver Sykes und Peter Lyons. Also eine bunte Mischung aus jungen Talenten und Spielern, die eine Rückkehr auf die Main Tour versuchen. Leider.
Aber warum?
Leider weder Rod Lawler noch Ümit Dekmer leider dabei. Also es werden sicherlich hochklassige und interessante Playoffs, aber wir haben schon interessantere erlebt, sage ich mal. Also oder sagen wir welche, wo wir persönlich mehr mitgefiebert haben.
Ja gut, persönlich mehr mitgefiebert, das letztes Jahr geht wirklich auch nicht, Christian. Von daher, das musste jetzt so kommen. Ich glaube, es ist ein relativ objektiv erwartbares Ergebnis gewesen, aber ja, Kontinentaleuropa hätte dann noch etwas besser vertreten sein dürfen in diesen Playoffs.
Und wie gesagt, auf der Main Tour geht's weiter mit den World Open in 2 Wochen. Wir haben jetzt also eine kleine Pause, bis es dann in das letzte reguläre Turnier vor der Weltmeisterschaft geht. Dann gibt es noch die Tour Championship dazwischen, aber die ist ja nur für die 12 besten Spieler der Saison. Und dann sind wir schon wieder am Saisonende angekommen. Es geht Schlag auf Schlag und wir haben tatsächlich jetzt den kompletten Februar über kein Maximum Break gehabt. Das ist die Frechheit der Saison eigentlich bisher. Ja, du musst was dazu sagen.
Jetzt ernsthaft?
Ja, natürlich. Kein Maximum Break. Kati, was ist da los im Moment?
Ja, aber wir hatten den Ball von Neil Robertson letzte Woche. Wir hatten David Grace, der gegen Mark Allen gewonnen hat. Wir hatten die Clearance von Jack Lesowski. Wir hatten, wie gesagt, auch das eine Break von David Grace. Wir hatten das perfekte Snooker von Chang Bingyu. Also, da habe ich jetzt das Maximum Break ehrlicherweise nicht vermisst.
Ja, okay. Ich mache keine Nebenkriegsschauplätze mehr auf. So, ich mache jetzt einfach 2 Wochen Pause. So, genauso wie du. Und überleg mir schon mal alle möglichen Witze, falls sich Patrick Whelan so unwahrscheinlich ist, dann doch ist bei den Playoffs, Global Playoffs der Q-Tour durchsetzt. Und wir hören uns hier spätestens Richtung World Open wieder und dann sicherlich auch mit einem Recap von uns zu den Playoffs bei der Q-Tour und zu den Europameisterschaften in Spanien. Die laufen ja auch parallel, drückt da unseren Leuten natürlich insbesondere die Daumen, genauso wie wir das auch tun werden. Das war's von uns für heute bei Total Clemens. Barry Hawkins hat die Welsh Open gewonnen.
Wembley, 90.000 Menschen, ein Finale und eine, die fehlt. Alexandra Popp ist die Anführerin dieser Mannschaft, die Spielerin, die Deutschland bis hierher ins EM-Endspiel getragen hat. Doch ausgerechnet im größten Spiel kann sie nicht spielen. Wie kann eine, die immer kämpft, ausgerechnet jetzt gestoppt werden? Diese Folge erzählt nicht nur dieses Finale, sie erzählt die Geschichte einer Spielerin, die immer aufsteht, immer wieder zurückkommt. Alexandra Popp, die Unkaputtbare in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.